Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 191. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige und zwei weitere Episoden mache ich mich auf den Weg in die ganz im Süden der Republik gelegene Weinregion Baden. Denn wer wie ich nach edlen Alternativen zu den berühmten weißen und roten Burgundern sucht, wird nicht zuletzt in diesem Teil Deutschlands fündig. Die feinsten Burgunder unter Ihnen können zwar auch schon mal die 100-Euro-Marke knacken, aber es gibt auch hervorragende Weine, die weniger als die Hälfte, manche nicht mal ein Viertel dessen kosten, was unsere französischen Nachbarn dafür aufrufen. Sie verdienen deshalb unsere Aufmerksamkeit. Zum Beispiel das Weingut der Gebrüder Mattis in Merdingen am Thuniberg, westlich von Freiburg. Der Thuniberg steht vielleicht etwas zu Unrecht im Schatten des vulkanischen Kaiserstuhls, der viermal so groß ist, landschaftlich und kulinarisch spektakulärer ist und eine ganze Reihe hervorragender Weingüter beheimatet. Dagegen ist der Thuniberg ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. Es handelt sich um einen Bergrücken mit einer Nord-Süd-Ausdehnung von etwa 9 Kilometern und einer Ost-West-Ausdehnung von 3 Kilometern. Er erstreckt sich zwischen Kaiserstuhl und Markgräflerland und zwischen Schwarzwald und Rhein. Es handelt sich um ein vergleichsweise warmes Gebiet und die von Löss bedeckten Kalkböden aus der Jurazeit machen es zu einer erstklassigen Herkunft für Burgunderweine, vor allem für Spätburgunder, der hier mehr als die Hälfte der rund 1100 Hektar Rebfläche einnimmt. Der größte Teil davon ist terrassiert, um die Weinberge vor Erosion zu schützen. Mein erstes Ziel ist, wie gesagt, das Weingut der längst verstorbenen Brüder Mattis, das früher Kalkbödele hieß, weil die Weinberge des Weinguts auf und um einen Kalksteinbruch herumliegen, der viele Jahre lang die Haupteinnahmequelle der Familie ist. Es wurde 20 Jahre lang von Tochter Sonja Mattis Stich mit Hilfe eines Betriebsleiters am Leben erhalten. Nachdem feststeht, dass Sonjas Sohn Severin nach seinem Weinbau- und Önologiestudium in Geisenheim den Betrieb übernimmt, wird in den Keller und die Verkaufsräume investiert. Als Severin dann 2020 nach Merdingen zurückkehrt, kommt er jedoch nicht allein, sondern bringt die Pfälzer Winzerin Sabet Sedlacek mit, die er während seines Studiums kennenlernt. Ihr überlässt er Keller, Büro und Verkauf, während er sich um die 15 Hektar Weinberge kümmert, die er sofort auf biologische Anbaumethoden umstellt. Der Jahrgang 2023 ist der erste mit EU-Bio-Zertifizierung. Die Weine der beiden aus den Sorten Weiß- und Grauburgunder, Chardonnay und Spätburgunder strahlen eine berührende innere Ruhe und Harmonie aus. Sie sind zart und fein texturiert und gleichzeitig voller Energie. Es sind Weine, die ihr Herz auf der Zunge tragen und uns schon beim ersten Schluck in ihren Bann ziehen. Mich erstaunt insbesondere ihr Auxerrois. Und schon bei der ersten Begegnung frage ich mich, ob ein Auxerrois vom Thuniberg so betörend sein kann. In der Nase kühl, klar, frisch und lebhaft wie ein ins Tal hopsender Bergbach. Am Gaumen präzise, elegant, energetisch und mit einem langen, fröhlichen Ausklang, der mir unweigerlich ein Lächeln entlockt. Aber auch die Chardonnays und Grauburgunder überzeugen auf ganzer Linie. An der Spitze der Pinots stehen die Grüß Horain und Rosenloch, deren 2021er gerade verfügbar sind, aufgrund der geringen Stückzahlen bei Erscheinen des Podcasts aber auch schon vergriffen sein können. Eine mehr als interessante Alternative ist dann der Spätburgunder Alte Rebe. Dieser dichte, unfiltrierte Pinot stammt von über 30 Jahre alten Reben und reift 18 Monate in kleinen Fässern. Mir gefällt er wegen seines ungemein saftigen und raffinierten Gaumenauftritts, seiner super feinen Tannine und konzentrierten Kirschfrucht und weil er im Finale nochmal richtig Gas gibt und so auch als Speisenbegleiter eine super gute Figur macht. Von Sabet und Severin will ich wissen, wie sie all das in so kurzer Zeit auf die Flasche bekommen, wie sie herangehen an die Pflege ihrer Weinberge und den Prozess der Weinbereitung. Ich will wissen, wie die beiden ticken, mit welchen Idealen und Werthaltungen sie durchs Leben gehen und was sie sich für die nächsten Jahre so alles vornehmen. Deshalb nun Bühne frei für meine heutigen Gäste bei Genuss im Bus, Bühne frei für das junge Winzerpaar Sabet und Severin vom Merdinger Weingut Gebrüder Mattis. Los geht's! Liebe Sabet und lieber Severin, Ich grüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr heute hier bei Genuss im Bus zu Gast seid.
Hallo Wolfgang, wir freuen uns auch riesig und sind vielleicht auch ein bisschen aufgeregt.
Das dürft ihr sein. Das sind auch schon ganz andere gewesen. Ihr zwei sitzt in Merdingen, ist das richtig?
Jawohl, wir sitzen in Merdingen am Thuniberg und genießen gerade das schöne Wetter aus dem Büro raus und freuen uns auf die nächste Stunde und sind gespannt, was passiert.
Der Thuniberg liegt ja im Süden des Kaiserstuhls, ne? Und ist, glaube ich, nicht ganz so bekannt. Da werden wir nachher nochmal drauf kommen. Aber mich interessiert zunächst mal, wie seid ihr zwei eigentlich dorthin gekommen, nach Merdingen, Sabet?
Also ich komme gebürtig aus der Pfalz, habe in der Pfalz auch meine Winzerlehre absolviert und bin dann nach Geisenheim zum Studieren Weinbau und Önologie und habe da, wie wahrscheinlich einige in unserer Branche, den Severin kennengelernt und bin der Liebe wegen an den Thuniberg gekommen.
Okay, in der Pfalz hast du gelebt vorher, hast du auch in der Pfalz deine Ausbildung gemacht?
Ja, genau. Ich habe erst mein erstes Lehrjahr im Weingut Wilke in Pleißweiler Oberhofen absolviert und war dann im Weingut Rebholz.
Okay, nicht ganz unbekannt, ne? Weingut Rebholz in Siebeldingen.
Ja, genau. Und bin dann danach direkt nach Geisenheim.
Nach Geisenheim. Das war wann?
Ich bin 2017 nach Geisenheim.
Nach Geisenheim.
Genau, ich habe 15 bis 17 meine Ausbildung gemacht und 2017 habe ich dann in Geisenheim angefangen.
Severin, und du warst happy, dass du dort die Sabet getroffen hast?
Ja, ganz großes Glück. Gerade am Ende der Studienzeit habe ich Sabet dann kennengelernt und das hat dann eigentlich ziemlich schnell gepasst und war natürlich ein großes Geschenk und seitdem machen wir das nicht nur zusammen, das Private, sondern auch das Geschäft.
Hast du sie dann an den Thuniberg gelockt?
Im Endeffekt war es schon zu dem Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben, klar, dass es jetzt relativ bald in Richtung Heimat geht. Und ja, ich hatte das große Glück, dass Sabet keinen Betrieb hat zu Hause. Das heißt, da war schon mal dieser Streitpunkt, war nicht ganz so trivial. Und Sabet war da offen dafür und dann hat man das versucht. Es hat gut geklappt bis jetzt.
Ja, das klingt gut. Aber du hast mir erzählt in einem Vorgespräch, dass du ja eigentlich in Basel groß geworden bist, oder?
Genau, also wir sind im Endeffekt beide so ein bisschen Quereinsteiger. Sabets Eltern sind keine Winzer, meine sind es auch nicht. Obwohl das Weingut schon seit den 70er Jahren, beziehungsweise in den 70er Jahren gegründet von meinem Großvater und seit 2000 von meiner Mutter geleitet, bin ich auch nicht hier in Merdingen groß geworden, sondern in Basel, wo auch meine ganze Familie noch wohnt.
Das heißt, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber Severin, deine Mutter und ihr habt in Basel gelebt und sie hat von dort aus das Weingut geführt.
Im Endeffekt ja. Also es war immer ein Team an Betriebsleiter und ein Kellermeister und im Verkauf waren Leute angestellt und die Mama hat das organisatorisch im Hintergrund gemacht.
Okay, verstehe. Und gegründet hat das dein Opa und seine Brüder, oder?
Genau. 1976 wurde das Weingut Kalkbödle, Gebrüder Mattis, hier in Merdingen gegründet. Aber auch da die klassische Weingutsfamiliengeschichte haben wir nicht. Wir kommen nämlich eigentlich nicht aus dem Weinbau, sondern mein Großvater und seine Brüder waren Betreiber von einem Steinbruch hier in Merdingen. Das in den 70er Jahren zu einem immer größer werdenden Unternehmen entwickelt haben. Und da der Absatz doch immer mehr wurde, klar in den Jahren der Nachkriegszeit waren Rohstoffe, Baustoffe nachgefragt. Mhm. Und so kam es, dass immer mehr Vorratsflächen gekauft wurden. Kann man sich so vorstellen, klar, wer Stein abbauen will, muss Boden besitzen. Und unter der Kalkscholle, die wir hier finden, obendrauf waren halt schon seit jeher Rebflächen. Und die Fläche wurde mehr und mehr. Und Anfang der 70er Jahre haben die Jungs sich dann gedacht, hey, wir haben zwar die Flächen im Besitz, haben sie aber immer verpachtet. Warum eigentlich nicht mal selber so ein bisschen anfangen, Wein zu machen? Und das hat dann bei meiner Urgroßmutter, deren ihrer Mutter, im Keller angefangen, im Kleinen, und wurde dann praktisch 1976 zu einer handfesten Sache als Weingut gegründet wurde, mit der Immobilie hier, mit dem Weingut in Merding.
Okay, und das hieß damals auch in Anspielung an das Kalkwerk Kalkbödele, ne?
Genau, das ist die badische Verniedlichung von Kalkboden, ist Kalkbödele. Und das wurde auch bis 2019, mit dem Jahrgang 2019, wurde der Markenname Kalkbödele in den Vordergrund gestellt. Aber da vielleicht nachher noch ein bisschen mehr, wenn man so ein bisschen in den Wandel, unseren Einstieg in den Betrieb reingehen.
Genau, ihr habt es jedenfalls dann jetzt nicht mehr Kalkbödele genannt, sondern jetzt ist der offizielle Name Gebrüder Mattis, ne?
Genau.
Okay, und jetzt musst du mir aber eins erzählen. Wie bist du von Basel auf die Idee gekommen? Du bist ja in Basel nun groß geworden, zur Schule gegangen etc. Wie bist du auf die Idee gekommen, deine Zukunft A in Merdingen und B auch als Winzer zu sehen? Das ist ja nun ein gewisser Schritt.
Ja, das ist so eine Geschichte. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit meinem Großvater gehabt, also mit Bernhard Mattis, einer der Gründerväter, und war da irgendwie schon seit meiner Kindheit am Wochenende immer hier in Merding und habe hier Dinge gemacht, die man so in einer Stadt nicht machen kann, nicht machen darf, mit 8, 9 schon mit dem Traktor rumfährt, mit einer Motorsäge arbeitet. Und das ist halt irgendwie was anderes, wie auf dem Kickplatz rumrennen. Und der Opa hatte irgendwie schon immer ein Händler dafür gehabt, mich an den Weinbau, an die Landwirtschaft so ein bisschen dran zu führen. Das war auch seine große Leidenschaft. Und er hat immer gesagt, jo, ist der, wird mal ein Winzer. Und wenn man so was oft genug hört, dann denkt man sich so, hey, doch, warum eigentlich nicht? Und so bin ich, nachdem ich dann Matur hatte, also in Deutschland heißt es Abitur, bin ich dann nach Merdingen gezogen und habe beim Weingut Huber die Ausbildung gemacht. Das war 2013.
Ah ja, okay. Genau. Okay. Da war Bernhard noch am Leben, ne?
Genau, genau. Das war gerade in der Zeit, wo der Bernhard noch lebte und die Julia dann so langsam zu Hause die Ruder übernommen hat.
Okay, wo schon klar war, dass es nicht ganz einfach werden würde, ne?
Es war ein holpriger Start, ich will es mal so nennen, aber es war eine gute Zeit, man hat viel gelernt, aber natürlich ein tragisches Schicksal.
Absolut, genau. Absolut. Aber es lag also nicht an Merdingen und diesem bekannten Radfahrer, der ja nun auch in Merdingen zu Hause ist, dass du nach Merdingen wolltest.
Ja, also wegen Jan Ulrich bin ich jetzt nicht nach Merdingen gezogen, sondern schon irgendwie die Liebe zur Landwirtschaft, die Liebe zum Weinbau, muss ich ehrlich gestehen, die hat sich dann so langsam über die Zeit auch entwickelt. Man hat dann die Ausbildung gemacht und hat immer mehr verstanden, was eigentlich dahinter steckt. Man muss vielleicht noch dazu sagen, mein Opa war auch kein Winzer. Das heißt, der hat mir zwar beigebracht, wie man Traktor fährt, wie man so handwerkliche Dinge tut, aber der konnte mir jetzt nicht zeigen, wie man einen Rebschnitt macht. Das war nicht sein Metier, sondern der hat halt das Ganze eigentlich die Jahre vorhin auch immer mit Mitarbeitern geleitet, der hat eine Meinung gehabt, aber hat es eigentlich eher so outgesourced, wenn man so will. Und durch die Zeit, auch danach im Studium in Geisenheim, hat sich einfach immer mehr herauskristallisiert, wie wichtig mir selber der Weinbau ist, wie viel Spaß es macht, wo die Interessen liegen und genau.
Und da war es einfach der logische Schritt zu sagen, da gibt es jetzt ja sogar die Möglichkeit, ne? Da was Bestehendes schon zu übernehmen. Man muss da sicherlich nochmal die Dinge neu justieren, aber ganz von null anfangen musstest du natürlich nicht. Und du hast das Glück gehabt, die Sabet kennenzulernen und da nicht alleine hinzugehen, sondern schon als Paar, als Team. Ne?
Ja, total. Also das ist, erstens war es ein Geschenk natürlich, dass der Betrieb schon so da war. Sonst weiß ich nicht, wie das Ganze ausgegangen wäre. Aber es ist ja naheliegend. Natürlich, man hat hier die ganze Grundausstattung, man hat das Renommee, man hat den Namen, man hat die Historie. Damit ist man aufgewachsen und da hängt ja auch Herzblut dran. Und dementsprechend war das schon sehr naheliegend.
Okay, und wenn ihr von Geisenheim da drauf geguckt habt, auf das Weingut und auch auf die Region Thuniberg, hattet ihr da ausschließlich jetzt positive Emotionen, positive Erwartungen? Oder habt ihr gesagt, Mensch, der Thuniberg, das ist aber auch im Grunde genommen ein bisschen eine abseits gelegene Region, die ist überhaupt nicht im Fokus. Da gibt es ungeheuer viele, die Genossenschaftswinzer sind und dann die Breisacher versorgen. Hattet ihr nicht auch Sorge, dass man da vielleicht sich gar nicht so entwickeln kann, wie ihr das aus Geisenheim betrachtet tun wollen würdet?
Es ist natürlich schon so, dass sehr viele Studienkollegen, Kolleginnen, die jetzt vor allem aus der Pfalz und aus den Hotspot-Gegenden Deutschlands weinbaulich kommen, ist man da am Thuniberg natürlich schon ein kleines Würmle dagegen. Aber wir sind nicht komplett aus der Welt. Also wir liegen direkt vor den Toren von Freiburg. Unser großer Bruder ist der Kaiserstuhl, wie man ihn so nennt. Das heißt, wir liegen da eigentlich dazwischen und es ist nicht, dass wir ab vom Schuss sind, sondern es war halt nie eine laute Gegend, was aber auch ein unheimliches Potenzial halt für uns auch gegeben hat, sich da direkt irgendwie an die Vollen zu machen und aus dem Vollen zu schöpfen auch.
Ja, verstehe. Klar, das ist eine Region, die wenig bekannt ist, aber natürlich tatsächlich auch die Chance bietet, sich selbst zu verwirklichen, ein Stück weit auch sich in Szene zu setzen. Es gibt nicht schon unendlich viele Platzhirsche, ne, die das Terrain besetzt halten und die Sichtbarkeit dann für junge Betriebe verhindern oder erstmal erschweren, sondern ihr hattet es in dieser Hinsicht, ja, das kann ein Vorteil sein, verstehe ich. Aber sagt mir doch mal, was ist das Besondere? Wie muss man sich aus der Ferne betrachtet den Thuniberg vorstellen? Ist das wirklich ein Berg? Und wie ist das weinbauliche Terroir dort beschaffen?
Also wie der Thuniberg, der Name ja schon sagt, ist ein Berg, wobei man könnte sagen, es ist ein Hügel. Also wahnsinnig groß ist er nicht. Der erstreckt sich zwischen den Vogesen und dem Schwarzwald in Nord-Süd-Ausrichtung und ist eine massive Kalkscholle, die mit Löss abgedeckt ist. Und vor allem, und das ist weinbaulich dann wiederum das Interessante, die Abbruchkante an der Westseite. Und hier haben wir offenliegende Jurakalk, der einfach ein optimales Terroir für die Burgundersorten ermöglicht. Und das sind auch, wo wir praktisch unsere Lagen angesiedelt haben, auch da wieder historisch gesehen, rund um den Steinbruch.
Das heißt also ganz nah am Kaiserstuhl, aber der Kaiserstuhl ist ja vulkanisch, ne?
Genau.
Natürlich haben wir oben drauf den Löss, aber ihr habt oben auch den Löss, aber unten drunter den Kalk.
Genau, das ist der große Unterschied, ist das Alter und das Grundgestein. Die Vulkanverwitterungsgesteine, die am Kaiserstuhl sind, die findet man hier gar nicht, sondern sind effektiv einfach nur Jurakalk als Grundgestein mit der Auflage, die uns praktisch auch den Rebanbau ermöglicht.
Und das Klima ist dann aber wahrscheinlich dem Kaiserstuhl vergleichbar?
Ja, total. Also unser Nachbarort Iring ist ja landesweit bekannt als der wärmste Ort Deutschlands. Das sind nur 4 Kilometer entfernt. Also klimatisch ist das hier vor allem in den Sommermonaten schon sehr warm. Wir haben aber großes Glück mit Winterfrösten, dass wir da eigentlich so gut wie verschont bleiben, vor allem jetzt hier am Thuniberg. Wir sind geschützt durch den Schwarzwald und durch die Vogesen und sind da sehr glücklich über die Wettersituation, die wir hier vorfinden. Und, aber sonst ist das eigentlich ein sehr ähnliches klimatische Bedingungen wie am Kaiserstuhl, genau.
Sabet, wie ging es dir, als du dorthin bist? Ich meine, der Severin hat ja zumindest immer mal wieder bestimmte Lebensphasen oder Monate dort verbracht. Ihm ist das natürlich vertrauter gewesen, aber du bist ja da im Grunde genommen hin, ohne jemanden zu kennen. Ich will nicht sagen, ins kalte Wasser gesprungen, aber Da kann ich mir vorstellen, dass man da auch zunächst mal guckt, wie kann man andocken, gibt es andere Winzer, Menschen mit ähnlichen Interessenlagen, wie ist es dir da ergangen?
Also tatsächlich muss ich sagen, es war wirklich ein Sprung ins kalte Wasser. Ich glaube, für jeden, der in der Pfalz aufgewachsen ist, der weiß, was ich meine. Du bist einmal Pfälzer, immer Pfälzer. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, was mir natürlich total geholfen hat, ist, dass Severin ja auch zugezogen ist. Also wir sind gemeinsam hier in unsere Wohnung gezogen und sind gemeinsam nach Merding gezogen. Und das hat mir schon sehr geholfen. Und Severin hat hier ganz tolle Menschen um sich rum, ganz enge Freunde auch in Merding, die mich einfach total unkompliziert direkt aufgenommen haben. Es war richtig schön. Und es hat sich total gut angefühlt im Weingut, weil es direkt so einen Platz gab für mich. Mhm. Und auch so mir direkt Platz geschaffen wurde, auch von Severins Mama und von Severins Oma. Die waren irgendwie so froh, dass der Severin nicht alleine gekommen ist, sondern jemand mitgebracht hat. Und das hat man ja, glaube ich, auch nicht immer. Das ist ja nicht die Realität in der Weinwelt, sondern das war eher so, ich habe mich sehr willkommen gefühlt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Und auch mit all meinen Ideen und so mit meinem ganzen Wesen. Das war schon sehr, sehr schön.
Sabet, was sind denn du hast eben gesagt Pfälzer und jetzt da im Thuniberg, was sind das? Ist das ein Schlag für Menschen? Sind die introvertierter oder wo liegt der Unterschied deines Erachtens?
Es ist so, dass man hier in der Pfalz schon immer sehr willkommen ist. Es gibt immer einen Platz für jeden am Tisch. Das ist ja eine ganz andere, ich sag jetzt mal, Kultur. Aber auch hier in Baden fühlt es sich total gut an. Auch die Badener sind ein ganz offenes Volk. Es ist nur so ein bisschen die Weinwelt, die ist natürlich schon viel weiter in der Pfalz. Und das ist das, wo mir auch so ein bisschen schwer gefallen ist am Anfang, wo ich wirklich sagen muss, es gibt hier einfach nicht ganz so viele Jungwinzer, es gibt nicht ganz so viele Projekte und es gibt vor allem nicht ganz so viele Weingüter, die Dinge gemeinsam machen.
Mhm, verstehe.
Und das war schon am Anfang, ich würde sagen, da sind wir in der Pfalz aber auch sehr, sehr weit schon. Und es gibt unglaublich viele junge Menschen, die tolle Weine machen und das irgendwie auch gemeinsam feiern. Und es ist hier schon noch so ein bisschen so, jeder macht so seine Sache.
Ja, ich meine, es ist ja auch klar, wenn die überwiegende Mehrzahl der Betriebe im Grunde genommen gar nicht selbst vermarktet, sondern die Trauben an die Genossenschaft liefert, liegt das in der Natur der Sache? Da wäre jetzt die Frage, gibt es denn vielleicht da aktuell Bewegung? Probieren das vielleicht doch mal das ein oder andere Weingut auf eigene Füße zu kommen? Was sagt da die junge Generation oder wie geht's weiter dort?
Du merkst schon immer mehr, hier passiert immer mehr, die junge Generation, es sprießt aus allen Ecken und Enden, es gibt, glaube ich, ganz viele Betriebsübergaben und wir merken jetzt auch, dass sich jetzt so langsam Stück für Stück auch so ein total cooler Freundeskreis und Kreis hier um uns rum gebildet hat, mit Menschen, die sich austauschen und die Lust haben, auch gemeinsam zu probieren, das auf jeden Fall. Mhm. Es ist am Thuniberg noch total schwierig und hier passiert leider nicht so viel, wo man jetzt sagen muss, das ist einfach sehr genossenschaftlich geprägt und es gibt viele im Nebenerwerb und da gibt es einfach auch diese ganze Basis eines Weinguts ist gar nicht da. Da passiert wenig, würde ich sagen, am Thuniberg, aber so, wenn man Baden generell anschaut, ist schon viel los. Und auch zu deiner Frage vorhin, wo Severin dir geantwortet hat, es ist schon, man denkt am Anfang, oh Mann, keiner kennt den Thuniberg, wie machen wir das? Aber wir haben am Ende jetzt gemerkt, können wir auch erst rückblickend sagen, wie cool das ist, dass keiner den Thuniberg kennt und wie gut uns das getan hat, dass nicht so viele über Baden sprechen. Ich glaube, dass du, wenn du jetzt das Beispiel wieder Pfalz nehmen möchtest, dass da gibt es unglaublich viele und man kann sich gar nicht entscheiden, was man alles probieren will und zu wem man überall fahren will. Und wenn du in Baden bist, sind es nicht mehr so viele und dann sticht man eher raus oder ist vielleicht schneller bei manchen auf dem Schirm. Mhm. Also es hat uns dann am Ende schon gut getan.
Und als ihr dann gestartet seid, hattet ihr da auch schon eine Vorstellung von eurer individuellen Arbeitsteilung?
Ja, zum Glück. Also wir haben uns kennengelernt und es war ganz klar, dass ich unbedingt in den Keller will und dass ich da, dass da meine Passion ist. Und beim Severin war ganz klar, dass er unbedingt diese Bio-Umstellung begleiten möchte und da im Weinberg und auf dem Traktor und vor allem halt das Handwerkliche, dass das so seins ist und wo er sich einfach sehr wohl fühlt. Und deswegen war das ganz, also ich sage jetzt mal, ganz einfach für uns, da als Paar so zu starten, weil jeder hatte seinen Aufgabenbereich und seinen Verantwortungsbereich.
Okay, also Weinbergsarbeit, Rebpflege, Traktorfahren und so weiter, Pflanzenschutz, das macht Severin. Und du bist eher im Weinkeller, im Keller und dann auch für die Kundenbetreuung ein Stück weit zuständig, oder?
Ja, genau. Und dann, wir haben noch jemanden im Vertrieb angestellt, den Marco. Der ist auch an unserer Seite seit 2021 und macht das ganz toll und alles andere so ein bisschen Export aufbauen und einfach auch Ansprechpartner für Kunden sein. Genau, das mache ich auch noch mit.
Verstehe. Aber ihr, okay, einen Schritt zurück nochmal. Ihr habt dann beschlossen, das machen wir gemeinsam. Da gibt es schon Voraussetzungen. Welche waren es denn mal ganz genau betrachtet? Also welche Lagen habt ihr vorgefunden? Wie war das Rebsortenportfolio? In welchem Zustand waren die Anlagen, die Böden? Wie gesund waren sie? Und was gab es denn auch schon an Gebäude und an Ausstattung, Equipment etc.?
Also was man natürlich sagen muss, ist, du warst ja auch hier bei uns, ist, Severins Mama hat das Weingut 2016 umgebaut. Das heißt, wir haben eine wunderschöne Vinothek, einfach ein wunderschönes Gebäude vorgefunden. Total, also einfach wunderschön modernisiert, aber trotzdem das Alte erhalten mit ganz viel Stil. Und wir konnten uns ganz, ganz glücklich schätzen über diese Betriebsübergabe mit dem Betriebsleiter davor. Der war sehr offen und auch schon so sehr an Begrünungen interessiert und auch schon so ein bisschen auf diese nachhaltige Arbeitsweise im Weinberg. Da kann Severin gleich noch mehr dazu erzählen. Und Lagen und Portfolio, das war total spannend. Also es war ja cool, es war immer alles ganz trocken ausgebaut und wir hatten schon Barriques und das war schon so die Idee, wie wir auch Wein machen wollten. Aber es gab ja gar keine Lagen und es gibt ja auch in dem Sinne nur eine Großlage oder jetzt hier gerade für uns Merdingen, Merdinger Bühl, das ist eine Großlage. Mhm. Es gibt keine einzelnen Lagen. Mhm. Es gab nie Weingüter, die das gemacht haben oder sich da irgendwie bemüht haben. Und deswegen war das erste Jahr, die Weinlese 2020, war schon sehr viel ausprobieren und wirklich wir haben versucht, jede Parzelle zu vergären, gerade bei den Spätburgundern, um das zu erfahren. Wie schmecken die? Wie reifen die? Und haben super viel uns aufgeschrieben und haben versucht, von jedem einzelnen Weinberg zu lernen.
Verstehe. Das heißt, da bilden sich dann so ganz allmählich mit der Erfahrung auch Lagenunterschiede erst raus, ne?
Genau, also das hat einfach auch Zeit gebraucht. Es waren nicht nur die Lagen, die unterschiedlich sind, sondern auch vor allem das Klonmaterial. Mhm. Wir unterteilen in unserem Portfolio hauptsächlich in deutsche und in französische Klone bei den Spätburgundern. Und die Kombination aus unterschiedlichen Lagen und den zwei Klon-Herkunftsländern, die haben irgendwie am Schluss sich herausgestellt, dass das eigentlich so die größten Unterschiede sind, die wir draußen in den Parzellen, die wir übernommen haben, wirklich ausarbeiten können. Sonst von der Struktur her, der Betrieb hat bis 2019 19 Hektar ausgebaut, davon waren 16 im eigenbewirtschaftet. Wir haben glücklicherweise auch von Anfang an gesagt, hey, wir wollen keinen Zukauf mehr, weil wir müssen zuerst mal verstehen, was machen wir hier selber. Also man muss sich vorstellen, wir kommen frisch vom Studium, man hat schon ein bisschen Erfahrung, aber natürlich nicht so viel, dass man einen Betrieb selber führt von A bis Z. Und da war es uns wichtig, dass wir uns einfach mal fokussieren und konzentrieren auf die Parzellen, die wir selber schaffen. Wir mussten erstmal die Parzellen kennenlernen, die Stärken, die Schwächen, die Eigenheiten von jedem Feld. Und haben eben den Zukauf komplett gekündigt und haben uns auch von einigen Rebflächen getrennt zu dem Zeitpunkt. Und sind dann im ersten Jahr auf ca. 14 Hektar, die wir geerntet hatten. Und hatten so einfach wesentlich mehr Fokus auf die Einzelparzellen.
Severin, was sind denn da bislang die größten Learnings oder die auch Überraschungen, die da jetzt für euch zutage getreten sind, jetzt mal was die Qualität anbelangt oder die Stilistik oder die Lagenbesonderheiten von der einen zur anderen. Oder ihr habt ja auch verschiedene Rebsorten. Ne? Ihr habt Auxerrois, ihr habt Chardonnay, ihr habt Spätburgunder, auch Grauburgunder. Was habt ihr da sozusagen an Erfahrungen machen können, die so nachhaltig sind, dass ihr sagt, Mensch, das war ja total wichtig, aber auch möglicherweise gar nicht so erwartbar?
Ja, also ich meine, die unterschiedliche Klongeschichte, das ist ein viel besprochenes Thema im Weinbau, macht natürlich einen riesen Unterschied. Wir haben bis letztes Jahr noch keine eigene Jungenlage, also seitdem wir es machen, weil wir uns das auch noch nicht so richtig zugetraut haben, aber mit den 2-3 Jahren Erfahrung hat man dann gemerkt, oh, hier und da kann das und jenes Problem auftauchen, ob das Trockenheit ist, ob das Sonnenbrand ist, Thema Entblätterung. Das ist, wir haben den kompletten Betrieb erstmal kennenlernen müssen und wir sind da auch noch total auf dem Weg dorthin, dass wir einfach die Einzellagen bis ins letzte Detail verstehen. Das wird wahrscheinlich noch viele Jahre dauern. So langsam kriegt man aber einen Überblick und ein Gefühl dafür, welche Parzellen kannst du mit was irgendwie ausstatten, damit sie nachher ein gewisses Potenzial auch ergeben.
Mhm. Habt ihr denn von der alten Mannschaft, vom alten Team noch jemand übernehmen können? Weil ich stelle mir das tatsächlich, wie du es gerade sagst, ja nicht einfach vor, wenn man alles nochmal von der Pike auf erst kennenlernen muss, bevor man dann die Dinge umsetzt und in bestimmte Bahnen lenkt. Das ist normalerweise ja, wenn junge Winzer anfangen, das sind die Eltern, ne? Die sind im Betrieb und das ist ja ein Riesenschatz, deren Erfahrung und deren Wissen, was ja dann weitergegeben wird, logischerweise. Gab es da in der Form irgendwas oder war das wirklich ein Anfang von Grund auf?
Ja, Zabit hat es ja vorhin schon erwähnt, wir hatten eine sehr geschmeidige Übergabe vom alten Team, also vor allem mit dem Betriebsleiter, der den Herbst 2020 sehr wohlwollend mit uns begleitet hat. Vom ursprünglichen Team ist aber am Schluss nur eine Person wirklich geblieben, der Rest, da haben sich dann die Wege getrennt, ob aus Altersgründen oder aus ideologischen Gründen. Und Nancy ist inzwischen die älteste Mitarbeiterin, die längste Mitarbeiterin von uns und die ist auch geblieben und ist auch voller Tatendrang mit uns den neuen Weg gegangen, was natürlich mega schön ist. Und sehr stolz macht. Wir hatten aber auch da einfach die Möglichkeit, neue Positionen zu schaffen. Meine Mutter hat da von Anfang an sehr Vertrauen in uns zwei gesteckt und hat gesagt, hey, ihr macht jetzt einfach, ihr habt das Ding von der Pike gelernt, ihr müsst schauen, wie die Rahmenbedingungen für euch passen. Und die Stellen müssen dann im Endeffekt geschaffen werden und die Entscheidung liegt bei euch. Und wir konnten da sehr frei nachher praktisch die Position besetzen und sind auch sehr happy, wie es jetzt läuft.
Okay, also ihr seid mit eurem Team, so wie es sich zusammen jetzt setzt, sehr zufrieden. Wie geht ihr denn nun vor? Mit welcher Philosophie? Mit welchen Idealen, Idealvorstellungen, Wertvorstellungen auch pflegt ihr eure Anlagen, eure Weinberge und wie gestaltet ihr anschließend dann den Prozess im Keller?
Also für uns war es total wichtig, als wir hierher gekommen sind, dass wir gesagt haben, wir wollen uns hier wohlfühlen, wir möchten, dass sich die Reben wohlfühlen, wir möchten, dass sich das Team wohlfühlt, also wir möchten erstmal so einen guten Rahmen schaffen und dass, wenn man den hat und wenn man so eine gewisse Energie hat und irgendwie alle gerne kommen und es den Weinbergen gut geht, dass dann einfach auch so wunderschöne Weine draus entstehen. Und da auf dem Weg sind wir, dass wir gesagt haben, wir möchten da irgendwie für alle was schaffen, wo wir alle gerne machen. Und das ist, glaube ich, so mit die größte Ideologie, die wir haben. Und das hat dann auch diese Umstellung auf biologischen Weinbau, den wir direkt angegangen sind 2020, Das war ja so der erste große Schritt, den wir gemacht haben. Und das hat dann schon mal so die Weichen gestellt. Und genau, und dann ist es am Ende, das Terroir schmeckbar zu machen, den Weinberg schmeckbar zu machen, den Weinberg, den Jahrgang schmeckbar zu machen. Und im Keller versuchen wir einfach nur noch quasi zu konservieren, das Schönste rauszuarbeiten, elegante Weine, trinkige Weine, wo man Lust hat, sie zu trinken, aber natürlich auch spannende Weine, die den Konsumenten berühren. Ich glaube, das ist so mit das Größte für uns, wenn wir Menschen berühren können, wenn wir bei besonderen Veranstaltungen dabei sein können mit unseren Weinen und die Leute das so rückmelden.
Ja, Sabette, wir haben ja die Weine probiert gemeinsam. Das war auch mein Eindruck, dass es Weine sind, die ja tatsächlich in der Lage sind, diesen besonderen Spagat zu realisieren zwischen, so einerseits haben sie so eine unbekümmerte Trinkigkeit, versprühen sie, und haben aber auf der anderen Seite gleichzeitig auch Tiefe und Energie und wunderschönes Mundgefühl und auch bei näherer Betrachtung auch so eine ganz feine, subtile Eleganz und Komplexität. Das ist mir direkt aufgefallen, dass die so beides haben. Es ist oft so, dass ein Wein entweder auf der einen oder auf der anderen Welle schwimmt. Und ihr kriegt es, glaube ich, ganz schön beieinander. Wenngleich ich natürlich sofort die Frage hatte, damals schon, als ich bei euch war und auch jetzt nochmal, ist das jetzt Zufall? Was tut ihr, damit das so in die Flasche kommt und dann ins Glas?
Ich glaube, dass wir verhältnismäßig viel Zeit im Weinberg verbringen und da einfach darauf achten, dass wirklich die Trauben perfekt in den Keller kommen, gesund sind, die Böden gesund sind, dass wir da wirklich einen großen Fokus auf das Pflanzmaterial haben und dann einfach so schonend wie möglich weiterzuarbeiten. Und Severin und ich sind beides Menschen, die mit Bauchgefühl viel arbeiten und viele Entscheidungen treffen. Und bis jetzt hat es ganz gut geklappt.
Mhm. Ja, weil ihr hattet ja noch nicht jetzt Jahrzehnte Zeit, ne, die Weinberge so herzurichten, dass man sagt, okay, bei dieser langen, intensiven Pflege ist das kein Wunder. Und im Keller brauchst du ja auch Erfahrung, Bauchgefühl natürlich, aber auch erfahrungsbasiertes Bauchgefühl, würde ich das mal sagen. Und umso mehr Jahrgänge man im Keller auch hatte und beobachtet hat, wie sie sich entwickeln, umso sicherer weiß man dann auch, was die einzelnen Partien verlangen, wie lange Hefelagerung gut tut und wann Zeit ist für die Flaschenfüllung. Auf so einen Schatz, Erfahrungsschatz, könnt ihr ja gar nicht zurückblicken. Und deswegen meine Frage, ne, ist das Intuition, ist das auch ein bisschen Glück, dass es gerade so funktioniert hat?
Ich glaube, es ist von allem ein bisschen was. Was ich auch glaube, ist, dass wir beide, also wir haben ja keine Eltern, weder Severin noch ich, die wir anrufen können und sagen können, hey, wie machen wir das oder wie haben wir das gemacht oder die vor Ort sind. Und das ist total spannend, weil das gibt ja eine ganz andere Energie, wenn man selber alles komplett rausfinden muss. Aber es gibt natürlich auch niemanden, der einem sagt, das haben wir schon immer so gemacht und das müssen wir jetzt so machen. Oder so hat es schon immer geklappt, sondern wir mussten uns da schon sehr ausprobieren in allem. Aber ich würde sagen, da zählt eine große Portion Glück dazu, viel Intuition.
Und die Erfahrung auch von Freunden und Bekannten, die das einfach schon seit Jahrzehnten irgendwie machen und praktizieren und die einem da in vielen Situationen einfach so als Telefonjoker zur Verfügung stehen, wo man weiß, oh hey, also das und das ist passiert, was denkst du? Und ich glaube, die Kombination aus diesen Dingen, Glück, die richtigen Telefonjoker und ein gewisses Gespür für die Materie, das hat uns bis jetzt ermöglicht, dass wir das so auf die Flasche bringen konnten, wie es nachher.
Ja, natürlich. Und ihr hattet ja auch immerhin das Jahr bei Huber, das Jahr, Sabet, bei dir bei Rebholz und habt Geisenheim. Das ist eher natürlich theoretisch, aber trotz allem, ne? Da gibt es natürlich von daher schon so auch einen gewissen Hintergrund. Der ist natürlich nicht tief und erfahrungsgesättigt, aber das waren ja alles Leute, von denen man jedenfalls Huber und auch Grepholz, wo man sehr viel von lernen konnte. Und das geht ja nicht verloren.
Ja, total. Und ich glaube, wir haben beide eine ganz tolle Ausbildung gemacht und da viel lernen dürfen und hatten auch tolle Praktikas und haben irgendwie auch einen guten Austausch unter Freunden und da jetzt mittlerweile eine ganz coole und enge Community, wo wir uns alle austauschen über alles. Und wir machen ja jetzt dieses Jahr schon den 5. Jahrgang. Das ist schon richtig krass. Und wir hatten natürlich auch, muss man auch so sehen, es waren jetzt so viele unterschiedliche Jahre dabei, 20, 21, 22, 23, jedes Jahr anders, ja, anders sah als das andere davor. Das heißt, das ist schon auch nochmal ein großer, wir mussten ja auch jedes Jahr irgendwie neu reagieren und uns über neue Dinge Gedanken machen.
Ihr habt mir auch erzählt, dass ihr jetzt sogar in der Umstellung zum biodynamischen Weinbau seid. Da ist man ja auch in so einer Umstellungsphase ja auch nicht alleine, sondern man hat eine gewisse Betreuung, man hat auch da, tritt man einer Community bei, die möglicherweise ja auch ein Stück weit stützend und helfend so im Hintergrund besteht.
Ja, total. Also da ist vor allem der Kontakt zum Johannes Hofmann von Weingut Roter Faden, der war bei dir vor kurzem auch schon zu Gast.
Genau, genau.
Ist da einfach eine sichere Nummer anzurufen. Da kommt er regelmäßig vorbei und man tauscht sich aus über Erfahrungen. Wir stehen da ganz am Anfang und probieren uns da aus und schauen, was unseren Reben, was unserem Team hier gut tut, in welchem Maße, in welchen Abläufen. Und das beobachten wir und lassen es auf uns wirken. Aber es ist wahnsinnig toll, da das Netzwerk, da sich irgendwie offen mit Leuten über die Situation zu reden und irgendwie zu kommunizieren, was einem so bewegt, was man für Beobachtungen gemacht hat. Und das ist ein sehr vertrautes Umfeld auf jeden Fall.
Mhm. Und was ich da raushöre ist, also erinnere ich auch die Verkostung eurer Weine, ihr seid da nicht ideologisch in irgendeiner Richtung vernagelt oder super festgelegt, sondern betreibt das Ganze zunächst mal mit einer ziemlich großen Offenheit, um gerade mit so einer Offenheit dann auch alle möglichen Erfahrungen erstmal zu machen, sie zuzulassen und nicht alles gleich in eine Schublade zu packen. Ihr arbeitet sehr minimalistisch auch im Keller und trotzdem, glaube ich, würdet ihr nicht ohne weiteres sagen, dass ihr Naturweinwinzer seid.
Ja.
Oder?
Ich würde sagen, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, wir versuchen, die Weine zu begleiten und ich habe immer das Gefühl, dass wenn man die Weine oft probiert, dass sie eben auch so ein bisschen Weg weisen und wir sind auf jeden Fall nicht idealistisch und haben nicht das Gefühl, okay, wir müssen jetzt zum Beispiel das filtrieren oder wir müssen das jetzt schwefeln, sondern wir probieren das immer aus und lassen uns da vom Wein leiten, was da irgendwie gut schmeckt, in was in die Richtung geht. Und uns ist diese Lebendigkeit ganz wichtig, dass die Weine diese Lebendigkeit behalten, weil das macht sie halt auch irgendwie einfach gut trinkbar. Und da hat man irgendwie dann, also sobald wir ein gutes Gefühl haben bei den Verkostungen und wir da happy sind mit den Weinen, dann werden die gefüllt. Ich glaube, dass man sagen kann über uns beide, was auch hilft bei allem ist, dass wir sehr ehrgeizig sind und jedes Jahr besser werden wollen. Also dass dieser Anspruch an einen selber ja auch was total Wichtiges ist.
Ja.
Dass man da selbst denkt, ach, das hätten wir jetzt besser machen können, das kriegen wir nächstes Jahr hin. Und da sind wir immer noch total in dem Prozess drin, ja, das logisch. Perfekte zu finden.
Ja, aber das ist, man kann es ehrgeizig nennen, man kann es einfach auch zukunftsorientiert nennen, ja, offen, wachsam, viel beobachten, immer mal wieder auch reflektieren. Eben hast du den Telefonjoker Severin ins Spiel gebracht. Also auch die Community, die Freunde drumherum spielen eine große Rolle. Der Austausch auch jetzt mit Johannes Hofmann und dieser Community. Also das eine, ne, das fokussierte Arbeiten bei euch im Weingut, im Weinberg und im Keller ist das eine. und nach außen hin trotzdem noch genug Antennen haben, dass man da auch, wenn es was Inspirierendes gibt, dass man da auch nicht sozusagen sich verschließt.
Nein, das darf man auf jeden Fall nicht machen und machen wir auch nicht. Ich glaube, da fehlt auch, wie du vorhin auch schon erwähnt hast, da fehlt einfach die Erfahrung, dass wir uns überhaupt zumuten könnten, zu verkopfen. Wir müssen offen durchs Leben gehen, wir müssen interessante Dinge vielleicht annehmen, adaptieren, für uns weiterentwickeln, egal ob das Anbausysteme sind, ob das nach einem Keller ist, man muss da offen irgendwie mit den Grundsituationen umgehen und muss schauen, wie es für sich selber und fürs Team am besten passt. Und da sind wir noch auf dem Weg, auf der Findungsphase.
Aber wir probieren auf jeden Fall viel.
Ihr probiert viel? Im eigenen Weingut probiert ihr viel? Oder meinst du damit, ihr probiert viele Weine von Kollegen und Freunden in der ganzen Welt?
Sowohl als auch. Sie meinte jetzt aber, glaube ich, mehr, wir probieren viel aus im eigenen Weinberg, im Keller. Also es ist schon eine gewisse Risikobereitschaft da. Vielleicht auch eine gewisse Naivität, wo man sagt, doch, das versuchen wir jetzt mal. Und dann merkst du, oh, das ist jetzt voll in die Hose gegangen. aber das gehört halt in die Kategorie Lehrgeld zahlen. Wir sind jung, wir müssen unsere Erfahrungen machen. Wir müssen auch ganz genau wissen, was wollen wir nicht, wie macht man es am besten nicht noch einmal, also aus Fehlern lernen. Aber selbstverständlich, das Probieren von Wein, von Kollegen, Kolleginnen, egal ob in Deutschland oder über die deutschen Grenzen hinaus, gehört natürlich genauso dazu, selber rauszufinden, was mag man und was mag man vielleicht auch nicht so.
Beim Experimentieren, zieht ihr da an einem Strang oder ist einer von euch risikobereiter und der andere eher der vorsichtigere Typ?
Spannende Frage. Ich würde sagen, dass Severin öfter den Kopf über mich schüttelt, als ich über ihn. Oder?
Ja gut, es kann schon ab und zu denken, müssen wir jetzt das bringt jetzt nur Stress, das Risiko braucht man jetzt einfach nicht, für keinen, das macht keinen Sinn. Das bin dann wahrscheinlich schon ich, wo da irgendwie immer so ein bisschen Angst hat, dass man die Oberhand über das Produkt so ein bisschen verliert. Zabit hat da schon sehr viel Gottvertrauen. Mhm. Aber am Schluss, denke ich, schenken wir uns da nicht wahnsinnig viel.
Okay, also ihr würdet auch jetzt nicht sagen, der eine schlägt ein schnelleres Tempo an als der andere, sondern das geht schon im Gleichschritt.
Genau, jeweils in den Teilgebieten. Sabit hat natürlich ihre Versuche im Keller und ich gehe meine Risiken im Rebberg irgendwie ein Stück weit ein. Mhm. Egal, ob man sagt, hey, also jetzt lässt man halt mal eine Herde Schafe in die Reben rein zum Entblättern und 2 Stunden später denkst du, wo ist das ganze Laub? Also hat nicht funktioniert. Machen wir nicht nochmal. und bei der Sabit ist dann halt hauptsächlich im Keller, wo sie eine Idee hat, wo sie hin will und sich ein Stück weit ausprobiert, welchen Weg man gehen kann, ob das bei einer Gärführung ist, ob das bei einer Füllvorbereitung ist, bei das Cuvées sind, da würde ich sagen, ist das eher Sabets Gebiet.
Mhm, mhm. Sabet, du hast ja vorhin auch gesagt, dass du zuständig bist für den Verkauf. Da wäre jetzt die Frage, kann man denn eure wunderschöne Vinothek besuchen? Muss man sich da ankündigen? Kann man einfach vorbeikommen, wenn man da Interesse hat?
Also man kann uns auf jeden Fall immer besuchen. Wir freuen uns sehr über Besuch. Und wir freuen uns natürlich aber auch immer sehr über Ankündigungen. Weil dadurch, man kennt es, kleiner Familienbetrieb, es ist immer schön, wenn man sich Zeit nehmen kann oder es einfach auch so ein bisschen seinen Tagesablauf integrieren kann, wenn man weiß, es kommt jemand vorbei und möchte auch verkosten. Kaufen kann man immer, aber so ein bisschen für diese Zeit und zum Verkosten freuen wir uns natürlich immer, wenn jemand sich angemeldet hat, weil das dann einfach auch wir da auch mehr Wertschätzung dem gegenüber bringen können.
Verstehe. Wie ist denn das Portfolio aufgebaut? Ich erinnere mich, dass ihr doch schon, auch jetzt schon nach diesen 3-4 Jahren, eine gewisse Hierarchie etabliert habt, ein Einstiegssegment und dann auch ein gehobeneres Segment. Wie ist es aufgebaut und was sind dann die Kriterien dafür gewesen und wie unterscheiden sich die Weine dann?
Also wir haben uns entschieden, wir haben dann mit einer Agentur zusammengearbeitet, auch mit den ganz neuen Etiketten. Wir haben direkt ja unseren Jahrgang mit neuen Etiketten, den Namen, diese Namensveränderung, dass nur noch Gebrüder Mattes auf dem Etikett steht, auf den Markt gebracht und haben uns dann in dem Zuge entschieden, dass unsere Gutsweinlinie weiterhin Kalkbödele heißt. Einfach, das ist das, wo wir herkommen. So hieß das Gut hier immer, so kennt das jeder. Das ist hier in der Region sehr tief verwurzelt. Also so ein bisschen das Gut und deswegen Gutsweine. Und die Ortsweine, so wie man sie gerne nennt, haben wir uns entschieden, Thuniberg auf die Etiketten zu schreiben. Einfach, weil den Thuniberg nicht so viele Leute kennen und weil wir gesagt haben, es ist total schön, wenn der mal vorne auf dem Frontetikett steht und die Leute mehr darüber lesen und sich auch mehr informieren, was ist das denn? Mhm. Und dann haben wir bei den Spätburgundern zwei Einzelparzellen, die wir einzeln ausbauen mit den jeweiligen Gewannnamen. Da habe ich ja vorhin schon erzählt, dass wir da keine Lagen haben. Deswegen haben wir da diese Gewannnamen, also so wie die Gewann genannt wurde oder genannt wird, so haben wir die Eintragung da machen lassen. Und beim Chardonnay gibt es eben eine Einzellage.
Okay, also einen normalen Chardonnay und eine Einzellagenabfüllung?
Genau, zwei verschiedene. Und dann haben wir noch uns so einen Freiraum geschaffen, gerade für Experimente, gerade irgendwie so ein bisschen für verschiedene Rebsorten, wo wir gesagt haben, schauen wir mal, was wir draus machen, dass wir die Linie Natur pur gegründet haben. Und da gibt es dann verschiedene Weine, die gibt es nicht jedes Jahr. Und das ist so ein bisschen unser Spielplatz. Da kommt dann auch mal was in die Amphore, da gibt es einen maischevergorenen Wein. Das ist einfach so ein bisschen, um sich auszuprobieren und da irgendwie auch so wie so ein kleines Ventil zu haben.
Mhm. In dieser Natur-Pur-Linie habt ihr so einen ziemlich spannenden Wein, der heißt Cirque de Levure, ne?
Genau, ja.
Das heißt doch ins Deutsche übersetzt so viel wie Hefenzirkus oder sowas.
Genau, richtig, ja. Hefezirkus, das war Severins Idee, der Name. Und auch so ein bisschen, der Wein. Das sind Rebflächen, kleine Parzellen, teilweise einfach nur Einzelstöcke in bestehenden Anlagen mit verschiedenen Rebsorten, die wir nicht mehr einzeln ausbauen wollten. Also sowas wie Muscatella, Gewürztraminer. Genau, und dann haben wir eben die Idee gehabt, das Maische zu vergären. Also Severin hatte die Idee, das Maische zu vergären. Das ist ja eigentlich immer ganz schön, diese Bouquet-Rebsorten, wenn die so ein bisschen Grip und Tannin kriegen für die Maische. Und dann, Sebi, wie bist du auf den Namen gekommen?
Ja gut, im ersten Jahrgang 2020 waren das dann zwei graue Lesekisten, abgebärtes Material. Ich habe da irgendwie so meine Daily Routine drin gehabt, die irgendwie ein bisschen Punchdowns zu machen. Dann habe ich so für mich gefunden, es ist ja auch irgendwie eine nette Sache, der Weinbau. Also nicht nur in großen Tanks, sondern eben das kleine, handliche. Und habe gefunden, so wie das so vor sich her blubbert, das ist ja irgendwie ein Hefezirkus. Mhm. Und so bin ich eigentlich auf den Namen Cirque de Levure gekommen. Mhm. Es sind jedes Jahr unterschiedlich viele Rebsorten, wenn man so will, eben dadurch, dass halt in alten, bestehenden Spätburgunderanlagen auch so Einzelrebstöcke stehen, ob das mal ein Müller ist, ein Gewürztraminer und zwei, drei Stöcke Portugieser, die in alten Anlagen stehen, die liest man dann so zusammen und dann sind die komplett auf der Marsche durchgegangen.
So wie ich euch vorhin verstanden habe, ist auch dieses Portfolio, dieses Sortiment, so wie er es im Moment anbietet, ja auch noch nicht, da ist noch nicht aller Tage Abend. Ne? Da kann durchaus noch Bewegung hineinkommen, wenn ihr mit den einzelnen Lagen vielleicht vertrauter seid oder wenn auch mal gelegentlich werdet ihr neu pflanzen müssen. Wenn da auch im Rebsortenspiegel vielleicht nochmal Bewegung kommt, das sehe ich richtig, oder?
Genau, richtig, ja. Wir haben das Sortiment so ein bisschen kleiner gemacht. Natürlich haben wir ja auch, sind auch kleiner geworden in der Rebfläche. Und so wie es jetzt steht, das bleibt jetzt alles erstmal so. So wollen wir weitermachen, dass wir da irgendwie zwei Weißweine, also zwei Weißburgunder, zwei Grauburgunder, zwei Chardonnay und eben diese fünf Spätburgunder haben. Aber sind da auch, wie glaube ich, in allem dynamisch. Also wenn wir da eine schöne Parzelle haben oder wenn sich irgendwas ergibt. Severin streckt ja da auch immer ganz gerne seine Fühler aus auf den Thuniberg. Wir sind da ja auch sehr gesegnet, dass es da immer mal wieder eine schöne Terrasse gibt, die frei wird. Und dass man da auch mal an alte Reben kommt und so ein bisschen. Kann es sein, dass da sich auf jeden Fall noch was wandelt.
Ich habe gestern Abend im Vorfeld unseres Gesprächs heute nochmal euren Auxerrois probiert, verkostet und hat mich zum zweiten Mal nochmal beeindruckt, weil Auxerrois ist ja für mich immer so, das habe ich abgespeichert, vielleicht zu Unrecht, eine Rebsorte, die eher auch ins Langweilige neigt, die so ein bisschen säurearm daherkommt, den Wein fehlt es manchmal so an Frische und Energie. Und genau das hat ja euer Auxerrois. Also ich war total überrascht, wie energetisch, wie erfrischend, wie saftig, wie lebendig der daherkam. Und das ging überhaupt nicht jetzt zulasten der Textur. Die war nach wie vor, war das eine sehr, da habe ich gedacht, da ist gar nicht diese Lebendigkeit so von der Textur her zu spüren, sondern da war es rund, fast cremig ein bisschen. Und auch hier wieder, was ich vorhin schon mal gesagt habe, irgendwie kriegt ihr da manchmal sogar Extreme unter ein Dach. Ne? Was habt ihr da gemacht? Wie ist es euch gelungen?
Also erstmal steht der Auxerrois bei uns in einer relativ kühlen Lage, Längental nennen wir das. Sagt eigentlich alles schon, so eine kleine Talsenke. Und ich finde Auxerrois eine unglaublich spannende Rebsorte. Ich finde sie auch richtig schön im Anbau zu begleiten. Also das ist einfach so, das sind irgendwie total gesunde Trauben, immer jedes Jahr aufs Neue. Severin ist ganz happy mit denen. Und wir lesen die ziemlich früh, auf jeden Fall früher als wahrscheinlich die meisten und haben dann dadurch noch so ein bisschen die Säure mit drin, was diese Frische bringt. Auxerrois reift aber auch sehr langsam, weswegen wir dann eigentlich eine ganz, ganz gute physiologische Reife immer bekommen, auch wenn man schon früh liest. Und wir bauen das im großen Holzfass aus, also im Tonneau 500 Liter und filtrieren den nicht. Mhm. Also das haben wir gemerkt, dass dieses Auxerrois im Edelstahl und filtriert, da verliert der ziemlich viel Lebendigkeit und ziemlich viel von dem, was er hat. Ich finde, es gibt verschiedene Rebsorten, die können das ganz gut und können sich trotzdem noch so, können trotzdem noch ihre Kraft behalten. Und beim Auxerrois wird der dann schon eher langweilig, wenn man den filtriert. Und haben uns dann so daran getastet auf dem Weg und haben das so schön gefunden, wie das im ersten Jahr aus dem Holzfass gekommen ist. Und haben dann gesagt, okay, wir füllen es genauso ab, wie es ist. Und fangen da gar nicht an, groß irgendwie mit Filtration. Und ja.
Ja, also ich war jedenfalls hin und weg und habe mir den tatsächlich jetzt auch richtig gemerkt und werde auch andere Auxerrois daraufhin nochmal verkosten und mal recherchieren, woran das bisher gelegen hat, dass ich diese Sorte eher langweilig fand. Wie geht's weiter, Severin Sabet? Wie geht's weiter? Habt ihr neue Projekte, die bereits kurz vorm Starten sind? Oder seid ihr jetzt erstmal ganz fokussiert auf die Zeit der Lese, die ja gerade bevorsteht, und wartet mal, bis dann der Winter die ruhigere Zeit kommt, um neue Ideen zu schmieden?
Sowohl als auch. Also es gibt ein paar Dinge, die werden sich noch verändern in den nächsten 2-3 Jahren. Sowohl Neupflanzungen haben dieses Jahr sehr viel umveredelt und auch nochmal einiges gepflanzt. Wir werden nächstes Jahr nochmal sehr viel pflanzen, nochmal 1,5 Hektar, sowohl im Pinot-Bereich als auch Chardonnay. Das sind jetzt aber Sachen, die Reben sind bestellt, die Flächen sind schon im letzten Spätjahr gerodet worden. Da kümmert man sich noch so regelmäßig um die Begrünung. Da kommen jetzt im Spätjahr kommen jetzt die Schafe von einem bekannten Schäfer von uns, kommen da jetzt drauf, um sie einmal noch beweiden. Aber wie gesagt, die Reben sind bestellt, das heißt, die Sachen, die laufen im Hintergrund. Wir fokussieren uns jetzt hauptsächlich auf die Lese. Die Trauben 24 haben viel Arbeit gemacht, haben viel schlaflose Nächte mit sich gebracht. Da wollen wir jetzt auf jeden Fall das Beste draus machen. Noch sind sie gesund. Wir hoffen, dass die Wetterlage in den nächsten 3-4 Wochen auch so bleibt. Und dann, glaube ich, sind wir gut ausgelastet und freuen uns, wenn wir sogar als Betrieb auch so langsam... Wir haben so viele Sachen verändert in den letzten 4-5 Jahren. Mhm. Die Sachen, und sind da auch immer noch am Versuchen, die Sachen zu optimieren und wie auch immer wir die Probleme angehen, wenn wir da mal in ruhigere Fahrgewässer kommen. Da sind wir immer noch so ein bisschen auf der Suche danach.
Genau. Nun ist ja gerade der Winzerberuf einer der ganz wenigen, wo man quasi auf lange Sicht denken und agieren muss. Wer hier keine Geduld hat, wer nicht in Jahrzehnten denkt, der ist hier, glaube ich, in diesem Metier falsch. Und trotzdem sind wir Menschen ja so, dass wir auch immer wieder kurzfristig beurteilen wollen, Einschätzungen wollen, sind wir auf dem richtigen Weg etc. Auch Erfolge sehen, okay, die seht ihr dann jedes Jahr oder spätestens dann, wenn ihr die Flaschen öffnet. Wagt doch mal einen Blick trotz allem in die Zukunft, sagen wir mal 10 Jahre weiter. Wo steht ihr dann? Welche Rebsorten habt ihr dann im Anbau? Wie groß seid ihr vielleicht geworden? Wie autark ist vielleicht dann euer Betrieb? Weil du hast ja gerade erwähnt, Severin, dass ihr Schafe auch implementieren wollt. Gibt es Gedanken auch hinsichtlich noch nachhaltigerem Weinbau, regenerativ vielleicht? Gibt es auch in der Hinsicht schon Ideen, von denen ihr aber wisst, okay, Ball flach halten, weil wir können nicht alles auf einmal umsetzen?
Ich würde sagen, also zuallererst hoffe ich oder sehe uns in 10 Jahren als Betrieb, wo wir so festere Abläufe haben und wo alles nicht mehr so neu ist. Für uns ist ja irgendwie gerade jedes Jahr so neu, habe ich immer so das Gefühl. Also wir sind beide total zufrieden mit dieser Größe von 15 Hektar. Und das ist auch das, wo wir irgendwie so uns einpendeln wollen. Vielleicht so zwischen 15 und 20 Hektar, aber das ist so die Größe. Wir möchten nicht größer werden und wir möchten irgendwie selbst alles noch überblicken können und auch überall noch mitarbeiten können. Und nicht so total outsourcen, weil wenn man dann so viel größer wird, ist das ja dann auch immer nochmal eine ganz andere Nummer, würde ich sagen. Und es gibt so ein paar Stellschrauben, die wir beide bei uns auf der jeweiligen Agenda haben, wo wir sagen, das würden wir uns irgendwie wünschen, dass das in Zukunft besser ist. Das Erste, was mir tatsächlich so einfällt, ist zum Beispiel sowas wie das Thema Kompost, dass es quasi alles einen besseren Ablauf bekommt. Sivi träumt von einem Kompostwender, von so einem großen Gerät.
Das sind halt so Routinen, die wir erstmal irgendwie so ein bisschen kriegen müssen, bevor wir da die großen nächsten Schritte machen. Jetzt habe ich gerade gesagt, eben das Thema Kompost. Kompost ist natürlich interessant, was vor allem die Biodynamie nachher angeht. Aber da gehört halt auch gewisses Equipment, da gehört Logistik dazu. Wo kriegst du was her? Wir haben im Weinbau nicht viel Abfallstoff. Im Endeffekt haben wir ja nur den Trächter.
Ja.
Haben aber keine eigenen Tiere. Also wir haben zwar ein paar Schäfle, aber das bringt nicht so viel Masse, dass man jetzt da wirklich einen Kompost draus machen könnte. Mhm. Das heißt, dann Zusammenschluss aus verschiedenen Betrieben. Wir sind da dran, wir arbeiten da dran. Aber das sind, glaube ich, so die nächsten großen Schritte, was die Bodenwertigkeit angeht. Und alles andere ist so ein bisschen, ja, ruhigere Fahrwässer finden, eine Routine im Ablauf, im Tagesgeschäft zu haben.
Ja, es hört sich, glaube ich, auf den ersten Moment komisch an, wenn man so sagen kann, jetzt schon mit dem 5. Jahrgang, wir sind eigentlich ziemlich zufrieden, wie so von der Betriebsstruktur, wie wir das jetzt alles geschaffen haben. Natürlich will man immer besser werden, es soll sich jedes Jahr steigern, die Qualität soll sich steigern, das auf jeden Fall, aber so die Bedingungen um uns herum, unser Team, die Menschen, die uns gerade begleiten, das ist was, wo ich mir wünsche, dass das in 10 Jahren noch genauso ist.
Und man muss natürlich auch dazu sagen, was uns unglaublich stolz macht, die Resonanz, die wir jetzt in den letzten 5 Jahren bekommen haben für unser Sein und unser Tun, waren gigantisch. Und wir wollen da uns ersetteln und da richtig, richtig irgendwie solide genauso weitermachen, bevor wir da nach den Sternen greifen.
Das klingt sehr gut, Severin, und das ist ein ideales Schlusswort. Die Dinge ein Stück weit konsolidieren, jedes Jahr wieder versuchen, einen ähnlich guten Jahrgang auf die Flasche zu bekommen. Und das ja bei einer einem Umfeld, einem Kontext, der ja auch durchaus turbulent ist, ne? Wenn man sich die einzelnen Jahrgangsgeschichten anguckt und die Extremwetterlagen mit ins Kalkül zieht, dann ist das ja nicht selbstverständlich. Für all das drücke ich euch die Daumen, dass ihr auch als Paar weiterhin so gut miteinander harmoniert. Ebenfalls, dass ihr so ein tolles Team habt, dass das auch bleibt. Ich wünsche euch für die Zukunft alles, alles Gute und werde euch jedenfalls im Auge behalten und alsbald wieder mal in Merdingen aufschlagen.
Vielen Dank. Du bist immer herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank dir.
Also, macht's gut. Tschüss.
Ciao. Tschüss.
So, ihr Lieben, das war eine weitere Episode meines Podcasts Genuss im Bus. Diesmal mit dem jungen Winzerpaar Sabet und Severin vom Merdinger Weingut Gebrüder Mattis. Ich denke, es ist deutlich geworden, was das große Glück der beiden ist. Es ist ihr großes Glück, eine Idee zu haben, wie sie ihr Leben gestalten möchten. Und noch ein bisschen größer ist das Glück, einen Partner an ihrer Seite zu haben, der dieselben Träume teilt. Sie sagen, unser gemeinsamer Traum ist einfach umrissen. Zufriedenheit aus der Arbeit mit der Natur, kleine Schritte zum großen Wein. In 2 Wochen geht es weiter hier im Podcast. Am Mikrofon nehmen dann gleich 3 Akteure Platz, nämlich die Protagonisten des Weinguts Fritz Wasmer aus Schlatt im Markgräflerland. Der Seniorchef Fritz Wasmer persönlich, seine Tochter Lisa und Kellermeister Armin Ritter. Von den dreien will ich wissen, wie es gelingt, ein Weingut binnen 25 Jahre quasi aus dem Nichts heraus zu einem der angesehensten Betriebe Badens und ganz Deutschlands zu entwickeln. Wie ticken die Menschen, denen das gelingt? Wie gehen sie zu Werke und wer hat sie auf ihrem Weg inspiriert und unterstützt? Also freut euch auf die 3 und schaltet wieder ein, wenn in genau 14 Tagen die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.